Deutschlandfunk. Hörspielmagazin Extra.
Hallo. Grüß Sie, Herr Langer. Ja, ich sitze hier auf einem Sessel vor dem Mikrofon. Ja, genau.
Reden wir erst gar nicht lang drumrum. Der Autor von Dummrum, dem vorhin gesendeten Hörstück, ist einer der interessantesten Hörspielmacher unserer Tage. Tom Heithoff, geboren 1964 in Kiel, fing vor etwa 15 Jahren damit an, mit einfachem Equipment zu experimentieren. Und seither entstehen alle seine Hörspiele, wie er selber schreibt, zwischen Sofa, See und Küchentisch.
Ja, das stimmt. Meine Hörstücke entstehen wirklich zwischen Sofa, See und Küchentisch. Das bedeutet nicht in einem Studio, sondern da, wo ich die Idee gerade bekomme oder wo das Leben gerade für das Stück auch passend sich abspielt. Wo es ein bisschen rau und lebendig ist, mit allem Lärm, der dazugehört im Hintergrund. Ob es nun Flugzeuge sind oder Musikinstrumente der Nachbarn. Das heißt nicht, dass ich den Lärm suche. Ich gehe nicht raus, weil ich diesen atmosphärischen Lärm benötige, sondern er stört mich einfach nicht. Es spielt für mich nicht so eine große Rolle. Und wenn die Atmosphäre einfach produktiv ist, dann nehme ich da halt auf, egal ob es Störungen gibt oder nicht. Genauso auch beim Schneiden später. Ich schneide halt in der Nähe meines Bettes auch, weil ich mich immer gerne hinlege beim Abhören. Entspannt abhören. Das gehört auch zu diesem Setting zwischen Sofa, See und Küchentisch. Man könnte ergänzen, die entstehen zwischen Sofa, See, Küchentisch und Bett. Das wäre komplett.
Versuch's mal mit Gemütlichkeit ist denn auch eines der versteckten Motti im Hörspiel Dummrum, das dem Thema Entschleunigung ungeahnte Seiten abgewinnt, auf die auch beim besten Slowfood kein Aktivurlauber je gekommen wäre. Gegen die schnellen und vorlauten hat der Dummrumsteher leider keine Chance, aber, wie sagte schon Achternbusch, er nutzt sie trotzdem.
Ja, das begann im Grunde auch wieder völlig ungeplant. Ich lief so durch die Welt oder fuhr in Bussen und guckte auf die Welt hinab. Und plötzlich, es war so vor 2 Jahren, da hatte ich plötzlich irgendeinen Wahrnehmungsknick und sah plötzlich nur noch Menschen, die dumm rumstanden. Und das war für mich wie so eine kleine Erleuchtung. Und ich dachte mir, das gibt es doch gar nicht. Wieso habe ich das bisher nie wahrgenommen? Und dann schaute ich nicht nur um mich herum, sondern auch in mich hinein und guckte mein Leben so ein bisschen mal an. Und da musste ich leider zu der grauenhaften Feststellung kommen, aber die zwar auch eine sehr schöne ist, dass ich im Grunde mein ganzes eigenes Leben auch viel, ich will nicht sagen überwiegend, aber sehr viel dummrum gestanden habe. Und nicht nur das, auch dummrum gelegen. Und das war so der Auslöser für dieses Stück. Da habe ich mich, das war sozusagen eine autobiografische, also erstmal eine Beobachtung in der Welt, in der Gesellschaft, aber zugleich auch eine individuelle autobiografische Ausgangssituation. Bei Dummrum zum Beispiel stand am Anfang dieses Stückes eine Zeichnung. Ich hatte nämlich versucht, dieses Dummrumstehen irgendwie zu fassen, weil das ist irgendwie jetzt keine Thematik, aus der man irgendwie eine Dramaturgie oder eine Geschichte machen könnte. Da habe ich erstmal versucht, über so Aquarell oder auch Bleistiftzeichnungen jemanden zu zeichnen, der dumm rumsteht. Und das war unheimlich hilfreich, weil das ist ja fast unmöglich, diesen Seinszustand zu fassen. Denn dumm rumstehen, das ist ja zugleich eine Sicht von außen, das sind ja andere, die einem diesen Titel zuschreiben, dumm rumstehen, also im Grunde ein bisschen sinnlos und dieses Nichtsnutzige. Aber aus der eigenen Perspektive ist das natürlich was ganz Positives. Das heißt, man ist als Dummrumsteher auch irgendwie immer in Konflikt mit anderen Sichtweisen, mit anderen Perspektiven. Und von daher, weil das so bildlich ist, auch als Thema, hatte ich versucht, erstmal das zu zeichnen. Ganz komisch, nicht wahr? Und dann, da hatte ich dann irgendwas und dann an diesem Bild habe ich mich dann sozusagen gestützt und habe dann angefangen, Szenen zu schreiben. Und in dem Fall war das wirklich alles auch szenisch ausformuliert, was ich früher eigentlich nicht so gemacht habe. Da habe ich viel mehr auch freigelassen und erst in der Situation geschrieben oder im Kopf mir was ausgedacht und das den Spielern vorgesetzt. Aber in dem Falle war das wirklich ein fertiger Text, der eben als Form, formale, als Faden, weil Sie gerade danach fragen, das Episodenhafte hat. Und das war im Grunde dann eine fiktive Lebensgeschichte, die in 12 Episoden erzählt wird. Teils zugleich rückblickend, aber auch zugleich in der Echtzeit. Das heißt auch ein bisschen paradox. Also man weiß nicht recht, von welcher Warte aus der Erzähler, der zugleich auch die Figur ist, erzählt. Das soll ja auch so sein.
Ja. Sie sehen so weggetreten aus. Sie haben schon als Kind gerne dumm rumgestanden, nicht wahr? Sie machen das nämlich schon ziemlich gut.
Nicht unbedingt gerne, aber ich bin doch ziemlich oft dumm rumgestanden. Aber ich dachte, wir duzen uns.
Wie haben Sie das gemacht, Herr Heithoff, nicht bloß dumm rumzustehen, sondern sogar beim Rumliegen Ihr Hörspiel zu fabrizieren?
Ja, das ist auch immer ein bisschen, das ist nicht so einfach zu erklären, wie man das macht, wie ich das mache, weil ich das selbst, ich weiß es selbst nicht genau. Ich weiß nur, um es mal negativ zu formulieren, was ich nicht mache. Ich werde niemals beim Schnitt das, was geschrieben ist, abarbeiten. Das heißt, der Text hat für mich zwar eine unheimlich wichtige Funktion, sei es auch nur auf Bierdeckeln geschrieben, sei es auf Bierdeckeln geschrieben oder jetzt wie bei Dumm rum wirklich über 15, 20 Seiten ausformuliert. Sobald die Aufnahmen gemacht sind und ich am Schnitt sitze, interessiert mich der Text nicht mehr. Ich schaue da auch nicht mehr hin. Das heißt, ich arbeite, das ist jetzt Ihre Frage der Dramaturgie, also das ist eine absolut textfreie Dramaturgie, die ich mache. Der Text ist wichtig für die Konzeption und um Ideen zu sammeln und ich schiebe dann auch so ein bisschen hin und her vielleicht zwischendurch. Aber sobald die Aufnahmen fertig sind und ich dann im Schnitt sitze, was übrigens einer der beglückendsten Momente ist beim Hörspielmachen für mich, weil die Montage gehört für mich zum Schreiben dazu. Das ist eine Form, also die entscheidende Form, würde ich fast sagen, der Produktion. Dann habe ich nur noch die akustischen Elemente und mit denen baue ich dann das Stück zusammen. Ich schiebe das hin und her und ich habe ja im Kopf ungefähr, wie die Reihenfolge sein soll und welche Repliken und so weiter da sind. Aber ich schaue nicht auf, ich habe zum Beispiel auch nie Transkription, also auch wenn ich nur improvisiere, ich transkribiere grundsätzlich nicht. Ich höre immer nur ab und entscheide spontan im Hören, was ich nehme. Denn was nützt mir was, wenn ich im Text oder in der Transkription habe, Take 2, sagt er am Schluss noch dieses Wort. Das nützt mir überhaupt nichts, denn ich muss ja wissen, wie es klingt. Das Hörspiel ist ja ein akustisches Medium und da hat das Ohr das entscheidende Sagen. Und von daher bin ich da absolut ohrengesteuert, was die Dramaturgie auch betrifft. Und ich schaue halt, ob es funktioniert. Und dann mache ich nur erst einen Schnitt. Ja, und dann, Thema dumm rum, lasse ich es dumm rum liegen. Und liege auch selber lange dumm rum, bis ich es mal wieder anhöre und dann entwickelt sich das geradezu ja, von selbst, manchmal auch nicht, aber im besten Falle von selbst weiter. Das heißt, ich lasse den Dingen wirklich auch ihre Zeit und entscheide immer intuitiv, spontan, wo es lang geht, was jetzt kommt, wo ich was anschneide. Auch teilweise ändert sich dann auch noch was Zentrales, weil ich merke, dass was aufgenommen wurde, was anders ist als im Text zum Beispiel, passt viel besser, führt aber in eine andere Richtung. Dann wird das halt versucht, so, ja, das ist halt auch Improvisation im Schnitt. geradezu ein bisschen wie in der Musik, wenn jemand da irgendeinen anderen Akkord spielt und die anderen stellen sich drauf ein, dann muss man halt irgendwas draus machen. Das ist aber positiv gemeint.
Lass uns mal schauen. Ah, hier. Das Gleis ist gut. Ja, das ist gut. So, wir gehen mal hier raus.
Wo gehen wir hin?
So, mein Lieber, heute üben wir mal hier am Bahnhof.
Liebe verehrte Fahrgäste, aufgrund einer Störung im Betriebsablauf wird sich der IC 354 auf unbestimmte Zeit verspäten.
Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Sehr gut.
Auf unbestimmte Zeit verspäten.
Sehr, sehr gut.
Wir werden Sie informieren, sobald die Leitstelle uns Informationen zur Ankunftszeit übermittelt hat.
Könnte besser nicht sein.
Ja.
In Tom Heithoffs absurdem Hörtheater wartet niemand mehr auf Godot, höchstens auf seinen Quality-Time-Manager. Hier ist der Zug längst abgefahren, hier hat das Warten ein Ende, weil endlich das Dummrumstehen begonnen hat.
Die Welt ist verrückt.
Auf die philosophischen Aspekte von Heithoffs ganz und gar nicht alltäglichen Spielen kommen wir gleich zurück. Aber wie gelingt es ihm eigentlich, das Kunststück, seine erfundenen Figuren wie echte Figuren, quasi aus dem Leben heraus sprechen zu lassen?
Ja, das ist immer so eine Sache bei mir, weil ich arbeite sehr, sehr viel mit Laien. Also im Idealfall ist es immer ein Schauspieler und ein Laie oder mehrere Laien, wie bei Hundelebensberatung der Schauspieler Dominik Stein mit dem Laien Lorenz Eberle. Oder bei Dummrum Urs Stempfli in der Hauptrolle. Und es gab noch einen Schauspieler, der aber leider während der Aufnahmen nicht mehr, während der Aufnahmen verstorben ist. Der hat die Sendung auch gar nicht mehr, die Ursendung gar nicht mehr erlebt. Rolf Hürter, der den Coach spielt. Das ist auch ein Schauspieler. Und alle anderen sind Leute aus meinem Umfeld, die einfach da sind und die ich nehme, weil sie gute Stimmen haben oder weil ich denke, sie passen. Also meine Frau, mein Onkel, meine Tante, mein Schwiegervater, meine Tochter, die spielen alle mit. Und mit Laien, wenn man mit Laien arbeitet, dann kann man, muss man sich von einer Idee verabschieden, und das ist, ihnen einen Text zu geben. Wenn man einem Laien einen Text gibt, dann gibt es eine Katastrophe. Und ja, dann ist das halt die... muss man versuchen, den Text, den man haben möchte, ob er nun geschrieben ist oder ob er nur im Kopf existiert, als Gerüst, diesen Menschen irgendwie zu vermitteln bzw. in den Mund zu legen. Und das ist halt eine ziemlich spannende Aufgabe, weil das macht schon Spaß, weil man einfach ein bisschen spielen muss mit den Sprechern und zugleich aber auch mit dem Text. Das heißt, man darf auch nicht so sehr am Text kleben. Wenn es eben nicht aus dem Mund herauskommt, dann ist der Text für diesen Sprecher eben auch nicht geeignet. Da kann man nicht 100-mal versuchen, sondern da muss man einfach ein bisschen frei, ja, improvisierend um den Inhalt herum reden, bis es passend zum Mundwerkzeug des Sprechenden ist. Ja, und generell liegt es vielleicht auch daran, dass ich sehr gerne und fast immer nur in Originalschauplätzen aufnehme. Ich gehe raus. Also ich habe zum Beispiel noch nie in einem Studio aufgenommen. Auch die Erzählerstimme. Das, weil ich finde, das macht gut, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ja ganz toll. Aber von meinen Vorurteilen her gesehen, lässt das die Dinge erstarren. Und vor allem gerade Laien. Also wenn Laien Rollen spielen sollen, dann sind sie ja sowieso schon mal völlig von Angst besetzt. Das ist unglaublich. Aber auch unglaublich verständlich natürlich. Ein Mikrofon, obwohl ich wirklich ganz kleines Equipment habe, lässt erstarren natürlich. Und man kriegt, obwohl sie Lust haben zu spielen, haben sie zugleich die völlige Erstarrung im Gesicht. Und das muss man halt irgendwie aufbrechen. Und nicht aufbrechen, das ist gerade falsch. Man muss es weich, geschmeidig machen. Ja, das, wie ich das mache, weiß ich auch nicht. Also das geschieht irgendwie im guten Moment. Man muss irgendwie schaffen, einen guten Moment zu finden für die Aufnahme und dann läuft es von selbst. Und wenn der Moment nicht günstig ist, dann hat es auch keinen Sinn. Dann muss man es verschieben und an einem anderen Tag aufnehmen. Das ist halt die Arbeit mit Laien. Das kann wunderbar sein, wenn die Umstände günstig sind, aber man kann es halt, man kann nicht von einem Laien das fordern, was man von einem Schauspieler fordern oder erwarten kann.
Das hört sich gut an.
Okay, erste Strophe. Quatsch, erster Vers. Ein kleiner Dackel kann Großes leisten.
Kann Großes leisten.
Das ist der Wiesen.
Das ist der Wiesen.
Ja, das ist richtig, ja. Das
für die meisten jedenfalls.
Ja.
Für die meisten.
In dieser Studie des Forschungskreises Heimtiere in der Gesellschaft geht eindeutig hervor, dass von den Arbeitslosen, die einen Hund hatten.
Ja, dann kommen Sie mal rein. Kommen Sie mal rein, ja.
Hallo.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Bitte, nehmen Sie doch gleich Platz.
Geht eindeutig hervor, dass die Arbeitslosen, die keinen Hund besaßen.
Dankeschön.
Haben Sie Ihren Ausweis denn mit?
Sehr stark zur Verwahrlosung neigten.
Leider vergessen.
Oh Gott, das ist ja wieder. Das fängt ja wieder gut an mit Ihnen. Das ist ja immer das Gleiche. Da muss ich mal einen Moment dann.
Während die Arbeitslosen mit einem Hund einen sehr gut strukturierten Alltag und in der Folge eine wesentlich größere Lebensfreude hatten.
Ich habe Ihnen was anzubieten.
Das hört sich gut an.
Ja, das hört sich was Gutes an. Und ich habe Ihnen da etwas ganz Neues anzubieten. Vorerst darf ich Ihnen sagen, wenn Sie diese Maßnahme annehmen, darf ich Ihnen 11,70 Euro zusätzlich bewilligen zu Ihrem Hartz IV.
Das hört sich gut an.
Gut. Wir haben nun ein neues Konzept aufgebaut. Und Sie sind ausgewählt als einer der Ersten an diesem Modellversuch teilzunehmen. Und dieser Modellversuch besteht darin, Sie dürfen sich einen Hund aussuchen.
Oh, ich mag aber keine Hunde.
Das macht nichts.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Hundelebensberatung von Tom Heidhoff.
Meine Stücke, die greifen immer Realitätssplitter auf und was mich immer interessiert, also wirklich immer, 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 nicht nur in Stücken, auch in meinem eigenen Leben, ist eine ganz grundlegende Frage, wie man in so einer verrückten Welt einfach leben kann. Das klingt jetzt ganz kitschig, aber es ist immer mein Interesse eigentlich.
Womit wir nun auch bei den vorhin erwähnten philosophischen Aspekten sind.
Die Welt ist verrückt in der Art und Weise, wie sie sich anmaßt, mit dem Individuum umzuspringen. Und zwar, ich meine, meine Stücke sind ja, ich hole ein bisschen aus, Camus hat ja mal gesagt, was ist das Absurde? Das Absurde ist oder entsteht aus der Gegenüberstellung des Menschen, der fragt, und der Welt, die schweigt. Bei mir, in den Stücken oder auch in meiner Wahrnehmung, schweigt die Welt überhaupt nicht. Sie faselt im Grunde ununterbrochen und redet Unsinn. Überall wird der Mensch mit verbalem Durchfall überschüttet und das verkauft sich dann als Antworten, als Ratschläge. Diese ganze Kultur der Ratgeber, das zum Beispiel, das macht einen eigentlich verrückt. Das heißt, diese Absurdität ist gerade sehr, sehr beredt in den Stücken. Und also die Verrücktheit besteht im Grunde darin, dass Menschen, also wenn ich das jetzt mal runterbreche auf so eine Situation wie im Arbeitsamt, in der Szene im Arbeitsamt, wo jemand, der selbst im Grunde völlig ratlos ist, anderen Ratschläge gibt. Das ist eine Situation, die an sich völlig verrückt ist. Und ich glaube, in der heutigen Zeit werden wir von diesen Dingen überschwemmt. Und man braucht sich ja auch nur im Internet diese ganzen Ratgeber-Podcasts und Videoserien anzusehen, wo vermeintliche Reparaturanweisungen für ein missglücktes Leben oder eine Lebensspanne gegeben werden, mit einer Selbstverständlichkeit, als würde man jemandem sagen, wie man einen Nagel in die Wand schlägt. dass diese Menschen das selber glauben, das kann ich nicht glauben. Und dass man aber trotzdem überall und immer mehr von diesen Wegweisern, die selber im Grunde orientierungslos sind, das behaupte ich mal, geführt werden soll, das ist ein Beispiel für eine verrückte Welt.
Was kann ich als Mensch denn vom Esel lernen?
Muss ich mal kurz überlegen. Gelassenheit.
Tja, siehst du, stehen bleiben ist immer eine Option.
Die Frage ist nur, welche Figur man dabei macht.
Ja.
Manchmal denke ich, ich habe einen sehr musikalischen Ansatz eigentlich. Als wenn man plötzlich, man hat eine, vielleicht nur eine kleine Melodie im Kopf und spielt das so vor sich hin und plötzlich hört man im Kopf einen Akkord dazu und der könnte passen und so weiter. Und dann fängt man einfach an, ohne das auch vorher aufzuschreiben, sondern man geht so direkt in den Klang rein. Und diesen Ansatz, den versuche ich ein bisschen immer beim Hörspiel auch ins Hörspiel zu übertragen. Zum Beispiel, ich hatte mal ein kurzes Stück gemacht, Kopfproblem. Da ging es, ist auch sehr autobiografisch, also nicht, weil mein Kopf um 5 cm im Umfang geschrumpft wäre. Das zum Glück nicht. Also ich habe lange nicht mehr nachgemessen, ich hoffe nicht. Aber mir fiel auf, dass der Hut, den ich vor 10 Jahren hatte, plötzlich viel zu groß war. Und da, naja, diese kleine Beobachtung hatte mich zu der Idee gebracht, ein Stück über schrumpfende Köpfe oder über die allmähliche Verschrumpfung des Kopfes beim Leben nachzudenken. Und hatte diese Idee ewig mit mir rumgetragen und habe dann in einem konkreten Moment, als ich mit 2 Freunden, unter anderem auch der Schauspieler Dominik Stein und einem anderen Freund Jan Hennings, in einer Kneipe verabredet war. Und ich merkte, weil wir uns vorher schon getroffen hatten, dass jetzt die Stimmung günstig ist, dieses Stück zu machen. Nachdem es viele Wochen vorher nicht günstig war. Und dann hat es eben auch keinen Sinn. Aber da merkte ich, das könnte klappen. Da habe ich das Aufnahmegerät mitgenommen, und so ein kleines Portables, auf den Tisch gestellt und habe... bin sozusagen mitten in medias res gegangen und habe mit laufendem Mikro angefangen, meine Rolle zu sprechen, ohne dass die anderen wussten, um was es ging. Sie wussten natürlich dadurch, dass das Mikrofon da stand, dass es schon um eine, wie auch immer, geartete Hörspielarbeit gehen würde. Aber was da jetzt rauskommt und in welche Richtung das geht, das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, es ist ein gewisser Überrumpelungsansatz, den ich sehr gerne mache, den ich sehr gerne einsetze. Ich habe dann einfach in meiner Rolle angefangen und habe erzählt, also den Herrschaften gegenüber, dass ich eine entsetzliche Entdeckung gemacht habe und ob man darüber beunruhigt sein müsse. Das heißt, mit diesem ersten Satz hat sich ein für die anderen Hörer, also die anderen Spieler, die aber da noch zuhörten, so ein Universum geöffnet, wo ganz klar war, wird leicht schräg, absurd, es geht in diese Richtung. Da musste ich gar nichts vorher erklären. Das heißt, mit so einem öffnenden Satz schafft man es, wenn die Stimmung wohlgemerkt günstig ist, einen Raum zu schaffen, wo sich dann die weiteren Sätze peu à peu entwickeln, wo ich dann auch teilweise unterbreche natürlich, aber da hat man schon mal einen richtig guten Ansatz, um da reinzukommen in die Aufnahmesituation. Ohne Erklärungen, ohne großes theoretisches Vorgespräch oder dramaturgische Richtungsbeschreibung. Alles nicht nötig. Da reicht ein Satz.
Und hier ist es mit besonderer Empfehlung des Autors, das Kurzhörspiel Kopfproblem.
Ich habe neulich was ganz Fürchterliches festgestellt. Ich habe meinen Kopfumfang gemessen. Und ich habe festgestellt, dass mein Schädel geschrumpft ist. Ich hatte bisher einen Kopfumfang von 60. Und gestern waren es nur noch 56.
Wie viel? 56?
56 von 60.
Mich überrascht es nicht. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe auch den Eindruck, dass mein Kopf geschrumpft ist.
Ich finde das auch eher natürlich, weil 61 ist übertrieben.
Das ist ein großer Sprung, aber dass der Kopf schrumpft, ist normal. Als Student habe ich mir einen Hut mit 61er Größe gekauft. Jetzt habe ich plötzlich nur noch 58. Ich weiß nicht, ob es an der damaligen Frisur oder wirklich an dem Kopfumfang liegt. Aber ich habe es auch erlebt.
Ah ja, gut. Ja. Man ist da gewissen Schwankungen unterworfen. Man fängt meistens etwa um 60 an. Dann gibt es eine Phase, wo man schlagartig auf 55 runterkommt. Dann gibt es meistens eine kurze Erholung auf 57. Und ich stehe jetzt im Moment bei 51.
Ah ja, gut, das beruhigt mich ja.
Wir können eigentlich...
Das ist undramatisch.
Ich dachte schon...
Sie liegen eigentlich im höheren Bereich.
Ah ja, gut, dann bin ich beruhigt.
Ja.
Das wollte ich nur wissen.
Ist kein Problem. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dümmer geworden bin.
Nein, ich glaube sogar, es kommt ja immer aufs Wesentliche an.
Das braucht
und man lässt eigentlich auch die unnützen Dinge weg. Also mit 51 Umfang geht es mir eigentlich heute viel besser als mit damals, glaube ich, knapp über 60. Hm. Ich würde überhaupt noch weiter reduzieren.
Ja.
Vielleicht schaffe ich noch auf 50, das wäre dann ideal.
Ja.
Sehe ich auch so. Das, was ich brauche, das braucht nicht viel Platz.
Ja. Luft.
Braucht
alles Luft.
Braucht Luft, ja.
Nee, ich meine, vorher war es Luft, der Umfang für Luft.
Es war vielleicht überdimensioniert.
Naja, das hat ja... Das hat was mit der modernen Technik zu tun. Früher haben sie einen Computer gehabt, da konnten sie 100 Megabyte laden drauf. Heute können sie schon einen Computer haben, der ist viel kleiner und hat 500 Gigabyte oder ein Terabyte. Nicht? Und so ist das mit dem Gehirn natürlich auch, dass man im Grunde eigentlich sich technisch weiterentwickelt. Und eigentlich müsste man, wenn man folgerichtig denkt, das Gehirn eigentlich noch kleiner haben, so Ellbogenkopf groß. Dann hätte man eigentlich einen maximalen Zug. Also Gewicht reduzieren. Ich habe jetzt die Formel nicht.
Ja.
Aber man könnte das als Formel ausdrücken. Ja. Dass es funktionaler wird.
Einigkeit herrscht, dass auf keinen Fall Beunruhigung.
Im Gegenteil.
Ja, nein.
Ich glaube, das ist
kein Beruhigung. Kein Grund zur Beunruhigung.
Ja, weil stellen Sie sich vor, der Kopf würde immer größer werden.
Ja.
Also rein optisch.
Ja. Ja.
Unästhetisch.
Ja.
Und die Frage ist, ob es mehr Intelligenz bringt. Nee.
Also, man schritt auch leichter. Wenn die Ohren größer sind, dann schritt man viel leichter.
Dann brauchen sie auch mehr Durchblutung.
Ja.
Denn schauen Sie, je größer ein Kopf ist, desto problematischer ist seine Überlebenschance.
Gut, dann bin ich beruhigt. Ich war schon ein bisschen beunruhigt.
Nein,
aber
kein Grund.
Also eine Nuss... Eine Kopfnuss. Eine Nuss wäre eine ideale Kopfgröße. Gut. Würde ich sagen.
Gut. Ja, dann
Prost.
Das war das Kurzhörspiel Kopfproblem von Tom Heithoff. Es sprachen Dominik Stein, Jan Hennings und der Autor, der übrigens auch Musiker ist und hier Trompete, Gitarre und Bass spielte. Tom Heithoff, der uns heute einiges aus seiner Hörspielwerkstatt verraten hat. Der studierte Literatur-, Theater- und Filmwissenschaftler arbeitete jahrelang als Journalist, als Übersetzer, als Lektor und Korrektor, ehe er mit Anfang 40 schließlich zum Hörspielmachen fand.
Im Moment bin ich nur Hörspielmacher. Mit großem Vergnügen. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Tag Hörspiel mache. Und die Zwischenzeiten sind elendlang. Aber ich mache im Moment tatsächlich nichts anderes seit ein paar Jahren. Weil, wie bin ich drauf gekommen? Das war im Grunde auch eine völlig verwinkelte Situation. Ich habe früher viel Musik gemacht und auch so geschrieben für mich, aber nie, habe mich nie irgendwie vorgewagt. Bis ich dann vor 15 Jahren über einen Freund an ein Schnittprogramm geraten bin, mit dem ich heute noch arbeite. Ist übrigens Freeware, mit dem man absolut intuitiv schneiden, am Computer, am Bildschirm schneiden kann. Und diese technische Möglichkeit hat mich wirklich entflammt und da liefen dann die verschiedenen Stränge zusammen, das Musikalische und Kompositorische und das Schreiben und die Geschichten und solche Dinge. Das heißt, mit dieser technischen Möglichkeit hat sich dieser Weg von ganz alleine geöffnet und da bin ich bis heute mit Leidenschaft dran eigentlich.
Heute werden Tom Heithoffs Hörspiele auch von allen öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt. Angefangen aber hat er ohne jeden Auftrag, aus Leidenschaft, und seine erfolgreiche Laufbahn in der freien Hörspielszene begonnen.
Aber das ist schon wahr, dass das war im Grunde immer der Drang, es zu machen, egal was dabei rauskommt. Man muss dazu aber sagen, es gibt ja zum Glück diese wunderbaren Hörspielfestivals in Deutschland, also das Berliner Hörspielfestival oder früher der Plopp-Wettbewerb von Hermann Bohlen oder auch das Leipziger, die Hörspielwiese, Hörspielsommer. Und diese Festivals, die waren für mich immer, und sind es eigentlich auch noch, immer ein willkommener Anlass, ein Stück fertig zu machen zum Beispiel. Was ja auch ganz wichtig ist, wenn man so vor sich hinwerkelt, dann kann man ja auch sagen, warum soll ich es eigentlich fertig machen? Und das ist dann ein sehr schöner Antreiber, eine schöne Deadline, um etwas fertig zu bekommen. Und wenn es dann noch ausgewählt wird, vor Publikum gespielt wird, ist das an sich schon sehr schön. Und dadurch ergeben sich natürlich dann auch und haben sich auch ergeben dann die Möglichkeiten, dass das dann gesendet wurde. So begann es bei mir ja auch. Weil da dort auch Redakteure teilweise sind und Dramaturgen der Radios, der öffentlichen Radiosender. Das heißt, die Rolle der Hörspielfestivals ist nicht zu unterschätzen.
Danke für den Besuch.
Bis dann. Okay.
Bitte steigen Sie nicht in den nicht eingefahrenen Zug auf Gleis 13 ein.
Alles klar.
Bitte nicht informieren.
Und, wie bin ich?
Ich finde, wir machen das hier schon ganz schön gut.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Sag mal,
wie stehst du eigentlich zum Angeln?
Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Auf unbestimmte Zeit.
Zum Angeln.
Tschüss. Ciao. Tschüss.